Elvis berührt dich wie kein anderer. Ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich ihn singen höre, wie es ihm geht. Ich konnte über gewisse Songs von ihm meine Probleme lösen. Und das fing sehr früh an. Ich finde, es gibt keinen cooleren Menschen als Elvis.
Nils Strassburg über sein großes Idol. Und die Faszination für den King war so groß, dass Nils zu Elvis wurde. Naja, zumindest zu Deutschlands bestem Elvis-Interpreten. Mit Band, mit Hüftschwung, mit echten Koteletten und coolen Elvis-Anzügen. Das ist alles unheimlich professionell und mitreißend. Nils Strassburg feiert mit seiner Elvis-Show Riesenerfolg. Na, wie hat das alles angefangen? Warum hat er gedacht, Elvis sei sein Vater? Und bringt er Nils und Elvis manchmal ein bisschen durcheinander, emotional? Darüber haben wir gesprochen und es war richtig gut. Nils Strassburg im Promi-Talk. Ich wünsche viel Spaß.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Nils Strassburg ist mein Gast. Herzlich willkommen, Nils.
Schön, hier zu sein.
Und du hörst schon so ein kleines Lachen in meiner Stimme, weil du bist Deutschlands bester Elvis-Interpret. Schon mal ein wichtiges Wort, werden wir nachher klären, was die Unterschiede sind zu anderen Begriffen. Und du siehst einfach, jetzt in meinen Augen, halt original aus wie Elvis. Du sitzt hier in einem weißen Anzug, die Koteletten stimmen, die Haare, die blauen Augen. Was ist es für ein Anzug?
Das ist ein On-Tour-Anzug, den er 1972 getragen hat. Mhm. Dazu auch das passende Shirt. Das hat er also außerhalb der Bühne getragen, wenn er sich in der Öffentlichkeit bewegt hat, aber halt nicht im Jumpsuit.
Okay, und das sind jetzt aber keine Originale?
Nein, das sind original nachgeschneiderte Replikas.
Aber dir auf den Leib geschneidert?
Ja. Aha. Ja.
Das heißt, du musst immer deine Figur halten, wenn du...
Und das ist ein Riesenproblem, weil ich habe angefangen mit Jumpsuits im zarten Alter von 27.
Mhm.
Und das ist jetzt schon mehr als 4 Jahre her. Und ich muss echt, und das ist so ein Struggle, ich habe da schon wirklich alles durch an Diäten.
Tatsächlich.
Ich bin ganz hart und mit meinem Körper beschäftigt und was heißt Stoffwechsel. Und weil du hattest Situationen, ich war zum Beispiel einmal in den USA und hab's mir da gut gehen lassen, nur 6 Wochen und kam zurück und musste am 8. Januar zu Elvis Geburtstag hatte ich einen Auftritt. Und die wollten, dass ich im schwarzen Leder auftritt. Und ich so, hey, kein Problem. Hab gedacht, irgendwie hatte ich das Gefühl, du musst das mal anprobieren. Hab's angefangen, ich sah aus wie... Und meine Frau hat gesagt, so kannst du nicht gehen, das geht nicht. Und es war so gesetzt, ich muss diesen schwarzen Anzug. Und dann hatte ich noch 10 Tage. Und da bin ich dann unter anderem auf eine Diät gekommen, die hieß SOS, schlank ohne Sport. Also ich habe zwar Sport auch
SOS, gemacht. SOS, schlank ohne Sport.
Sie heißt wirklich so,
okay.
Die Diät. Und ich habe aber dann es mit Sport gemacht und habe es dann geschafft, zumindest wieder da reinzukommen.
Und du konntest atmen?
Ich konnte atmen. Aha. Es ging, aber der Anzug tut per se weh. Der schwarze Lederanzug, der lässt den Körper nicht atmen. Aber es war... da habe ich mich dann zum ersten Mal mit auseinandergesetzt, weil diese Anzüge sind zu teuer. Ich kann es mir da nicht leisten, für alle meine unterschiedlichen Körpergrößen Anzüge machen zu
können. Aber da tut sich jetzt für mich ein kleiner Abgrund auf. 8. Januar, das ist für dich wahrscheinlich jedes Jahr ein ganz wichtiger Termin. Davor gibt's Weihnachten, die Zeit, in der man sich eben gut gehen lässt, in der auch mal vielleicht mal was Süßes auf dem Tisch steht. Das heißt, du hast jedes Jahr, das ist ein bisschen wie Jan Ulrich vor der Tour de France, der musste auch immer irgendwie dann abkochen und in Form kommen, damit sein Fahrrad ihn getragen hat. Du musst in deine Anzüge rein. Ja. Ist das ein jährlicher Struggle, wie du gesagt hast?
Struggle. Es ist wirklich ein jährlicher Struggle und ich muss gucken, dass ich eigentlich schon mit Niedergewicht in dieses Browser reingehe, weil ich sehe, du kannst da nichts machen. Es gibt tolles Essen, man reist innerhalb der Familie rum, man ist am Endeffekt 4 Tage am Stück nur unterwegs und nur am Essen, nur am Sitzen, bewegt sich kaum.
Ja. Dieser Anzug sitzt jetzt aber ausgezeichnet, du scheinst gut in Form zu sein.
Passt
wunderbar. Und weil du gerade gesagt hast, dein Alter, wir klären es einfach kurz, bis Jahrgang 1975.
Ja.
1977 ist Elvis gestorben. Und bevor wir jetzt wirklich in dein Leben gucken, fangen wir ungewöhnlicherweise mal wirklich am Anfang an, nämlich wie hat sich diese Liebe zu Elvis entwickelt? Das ist in ganz jungen Jahren nämlich passiert, ungewöhnlich eigentlich, finde ich.
Ja.
Dass du da, glaube ich, mit 6 Jahren,
mit 6.
Da hat Elvis irgendwie über den Bildschirm geflimmert.
Es war ein Familienfest und da liefen, glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau, also warum lief überhaupt Fernsehen beim Familienfest? Ohne Ton, muss man dazu sagen, also wahrscheinlich mal Nachrichten, irgendwas muss gewesen sein. Und dann, ich spielte mit meinem Cousin Playmobil. Und es war so eine Couch und wir spielten so um die Couch drumherum und dann fiel mein Blick immer wieder auf diesen Fernseher. Und da lief Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Elvis. Also wir reden vom Elvis in den jungen Jahren mit 20, 19, 20, 21. Und das hat mich so gecasht, dass ich immer wieder hingucken musste. Und ich finde das jetzt, wo ich selber Vater bin, weiß ich noch viel mehr, wie krass das ist. Weil wenn mein Kind spielt,
Da kann eigentlich ja drumherum.
Da kann alles passieren. Mhm. Aber ja, du kriegst es da nicht raus. Du kannst auch mit dem Kind reden. Es reagiert ja nicht. Und es war ja nur Bilder. Also mein
Aber ohne Ton.
Ohne Ton. Ja. Und das hat mich schon so gecasht, dass ich dann irgendwann an diesen Fernseher rangeruckt bin, dann die Lautstärke so angemacht habe, dass ich sie hören konnte, aber niemand gestört hat. Und dann habe ich noch seine Stimme dazu gehabt. Und das war dann so, wow. Es war irgendwie so, warum kennt ich den nicht? Das war auch dann die Fragen am nächsten Tag auf der Rückfahrt an meine Eltern. Wieso kenne ich den nicht? Wer ist das? Wieso ist der tot? Und all das, okay, mach Radio an, ich will den hören. Und wir hatten zu der Zeit nicht viele Radiosender. und meine Eltern mussten die ganze Zeit immer weiter, nächster Sender. Und es lief
bis mal ein einfach, Elvis vorbeikam.
Es kam kein Elvis. Und dann war es wirklich so, dass da meine Eltern irgendwie, weil ich sie genervt habe wahrscheinlich, kann das gut nachvollziehen inzwischen. Und dann sind sie abgefahren und haben eine Kassette gekauft. Elvis-Kassette.
So eine Tankstelle, Krabbelkiste, wo es die so gab. Da gab's ja alles.
Das war tatsächlich, glaube ich, ein Kaufhaus. Uh-huh. Also das irgendwie aber geschickt lag. Und dann haben sie mir das geschenkt. Und gesagt, so, jetzt weißt du alles. Und jetzt Blätter da, in diesem, man konnte es so aufklappen. Da waren zumindest noch drei Seiten, ein Klapp in der MC. Und dann haben wir die hoch und runter gehört. Also bis wir zu Hause waren. Und zu Hause ausgestiegen. Wir kamen nachts an, die Kassette wieder rein und gehört. Und irgendwann sagt man, hey, jetzt geht's ins Bett. Und dann war es rum. Ab dem Zeitpunkt war für mich klar, wem ich jetzt erstmal meine komplette Aufmerksamkeit schenke. Kein Lego, kein Playmobil, sondern nur diesem Elvis.
Das kenne ich dann natürlich auch von Kindern, dass die dann so eine absolute Liebe entwickeln. Mhm. Wie lange sie dann angehalten hat, darüber können wir vielleicht noch reden. Das ist dann schon wieder eher ungewöhnlich. Aber gibt es diese Kassette noch?
Die gibt's.
Tatsächlich?
Die gibt's noch. Und die ist auch in so einem Plastikcase. Das habe ich mir jetzt irgendwann mal reingemacht, nochmal zusätzlich geschützt, weil ich habe so ein paar und die wollte ich, dass die in dem Zustand so ist, irgendwie für mich selbst. Ich bin jetzt nicht so der Museumstyp.
Ja.
Aber es gibt so ein, zwei Dinge, die habe ich wirklich für mich verschlossen.
Die Kassette ist wie Dagoberts erster Taler. Ja, der ist so. Doch irgendwie so
der
Ursprung von allem. Und wie ging es dann weiter? Ich glaube, du hast dann schon sehr früh einen Elvis-Fanclub gegründet. Deine Familie musste horrende 5 Mark zahlen, um da
um meine Plattensammlung, die natürlich dem Verein gehört hat, damit ich mich noch weiter reinarbeiten konnte.
Schön.
Das waren vor allem so meine absoluten Supporter und Förderer, waren meine Tante und mein Onkel. Und die sind dann auch angereist aus Köln, regelmäßig zu diesen Fanclub-Treffen, die ich gemacht habe. Und dann dann entstand dieses Fanmagazin.
Ja.
Dann habe ich ein Magazin gemacht.
Wie kann man uns das vorstellen? Bilder ausgeschnitten,
alles
aus
mögliche,
der Bravo,
das Bild der Frau, aus allen möglichen Zeitungen, vor allem in Arztpraxen. Meine Mutter musste aus Friseurläden und Arztpraxen
die immer Zeitung klauen.
Die Zeitung mitbringen, weil damals war viel von Elvis drin, das muss man sagen. Also es wurde immer noch extrem viel über ihn berichtet. Und das habe ich dann zusammengetragen und an einer elektrischen Schreibmaschine habe ich das dann neu zusammengefasst.
Dein Vater war bei IBM.
Genau. Und er hatte dann so ein Modell mit so einem kleinen Display. Das hatte so eine, noch nicht mal Visitenkarte.
Das war der Hammer damals.
Ja. Und dann hast du gespeichert. Der Vorteil, du konntest es mehrfach ausdrucken. Es musste nicht kopieren, es hatte eine Art interne Kopierfunktion. Mhm. Hatte einen kleinen Speicher von 12 KB, ich weiß es nicht. Ob du, und der musste es dann heften bei sich im Geschäft, hat es dann im Büro geheftet und dann bin ich dann, dann habe ich es natürlich erstmal der Familie verkauft und dann von Haus zu Haus gegangen und habe dann den Leuten dieses Magazin verkauft.
Wie hat die Nachbarschaft reagiert?
Ach, ich glaube, sie fanden, das würde ich ja heute auch
süß,
wenn ein 8-jähriges Kind vor der Tür steht und sagt, ich habe ein neues Magazin gemacht, würden sie das haben wollen?
Ja.
Und ich habe dann auch nicht so einen festen Preis gehabt. Ich habe so in der Regel 2 Mark dafür gekriegt.
Ja.
Und das war aber toll, weil für 10 Mark gab es schon ein Elvis-Album.
Ja, und die 5 Mark Mitgliedsbeitrag im Fanclub, war das Jahresbeitrag oder schon, oder?
Das war
nicht monatlich.
Nee,
sonst wäre es teuer.
Nein, das wäre teuer gewesen.
Ja.
Aber ich habe immer mehr gekriegt. Es waren nie 5, sie haben immer mehr gegeben und ich habe dann auch immer geschrieben, das Geld wurde jetzt eingesetzt für die Schallplatte und habe dann eine Rezession über diese Schallplatte geschrieben.
Du hast die Plattenkritik dann geschrieben und dein Tante und Onkel geschickt, damit die...
Genau. Wir haben uns Briefe ausgetauscht und dann habe ich auch immer geschrieben, liebe Mitglieder, obwohl es meine Tante, mein Onkel war. Also ich habe dann so versucht, so die Distanz einzubauen, damit es einen professionellen Charakter hatte.
Unterschrieben mit der Präsident?
Genau. Der Präsident. Ihr Präsident Nils. So. Und dann haben die auch immer so sehr förmlich zurückgeschrieben. Ich habe so Briefe vor kurzem beim Aufräumen und habe sie gefunden und das hat mich dann wirklich gerührt, weil auch wie toll meine Familie da mitgespielt hat.
Ja, großartig. Ja. soweit so normal, sage ich mal. Manche haben in dem Alter dann für Aha geschwärmt oder für Dieter Bohlen im Jogginganzug. Mhm. Da finde ich Elvis auch deutlich besser, die bessere Wahl. Aber irgendwann fällt man mit Elvis natürlich schon ein bisschen raus. Also du warst nicht bei der aktuellen Musik dabei. Ist dir das irgendwann mal auf den Fuß gefallen im Teenageralter dann, weil die gesagt haben, der ist ein bisschen seltsam?
Es ist mir sehr oft auf den Fuß gegangen. Ja. Es war einfach auch eine sehr schwierige Zeit, weil Elvis war sowas von uncool.
Ja.
Er hat so ein bisschen, seine Strahlkraft ein bisschen verloren gehabt, wo ich dann so Teenager war und da war Punkrock in, da war Metal in. Ja. Also es gab ganz, ganz viele verschiedene Musikrichtungen. Ja. Es war nicht so wie heute, wo man nur noch einer folgt, sondern es gab die Wave.
Neue Leute, deutsche Welle war doch dann der absolute.
Es gab Depeche Mode mit Wave und The Cure und und ich fand das alles jetzt nicht so ultra schlecht. Mhm. Ich fand auch Aha ganz okay. Mhm. Aber es war halt Elvis bei mir. Und das war immer ein bisschen schwierig. Ich habe mich optisch in der Richtung noch nicht entwickelt gehabt. Da war ich klassischer Popper, hat man das genannt. Ja, so ja. Im Pop-Bereich unterwegs. Chiemsee, Police und so. Mhm. Und Jeans und so. Ist ja alles wieder innen, kommt ja alles wieder zurück. Und dann war es aber so, ich habe dann tatsächlich, einer der Momente war so eine Klassenfahrt. Mhm. Und mit Mixtapes. Ist vielleicht nicht mehr für jeden ein Begriff, aber.
Doch, also für mich.
Genau. Ich stelle fest, dass für junge Leute so, was ist das? Und das ist eigentlich ein ganz, ganz tolles Ding, weil man hat sich Mühe gegeben und hat übers Radio aufgenommen, hauptsächlich. Und dann hast du das also zusammengestellt und meistens natürlich für jemanden, den du verehrst und natürlich auch für dich. Und ich hatte halt. Es gab Sendungen von Frank Laufenberg, dann gerade zu besonderen Jubiläen, wo er dann 2 Stunden über Elvis geredet hat und Elvis-Songs und wirklich unbekannte Titel gespielt hat. Für mich natürlich totale Perlen. Und ich habe das aufgenommen, die ganze Sendung. Mit dem Gesprochenen, mit allem. Das Einzige, was ich nie aufgenommen habe, waren die Nachrichten. So. Und unter anderem einer dieser Kassetten landete auf Klassenfahrt. Und ich hatte die aber anders beschriftet.
Um dich zu tarnen.
Mhm. Eigentlich schon schlimm.
Was stand da dann drauf?
Ja, Queen.
Queen,
weil ich fand die ganz okay.
Ja.
Und Queen hatte so ein, da warst du schon härtere. Mhm. Also Queen war für uns schon Hardrock. Ja. Heutzutage würde ich sagen, es ist Poprock. Also, aber es war Hardrock, es war schon Queen, ist schon fast Metal.
Ja.
Und dann dachte ich, hey, da bist du männlich.
Ist aber schade, also es ist traurig.
Das ist traurig. Ja. Das ist traurig eigentlich, nicht dazu stehen zu können.
Aber du bist aufgeflogen.
Ich bin aufgeflogen, natürlich. Die Kassette latschte irgendwann nach vorne, also die bewegte sich mit dem Busfahrer. Und dann kam auch noch, just in dem, auf der Seite, wo sie es reingetan hatten und da, wo das Tape stand, kam auch noch eine wirklich sehr, sehr schnulzige Ballade von Elvis. Und alle so, ist die Kassette von deiner Oma oder...
Ja. Ja.
Hey, echt, hörst du sowas? Nee, echt jetzt? Ich dachte eigentlich, du bist cool. Und das waren dann so Sachen, wo du dann zum ersten Mal, es hat natürlich nochmal in das eingezahlt, dass ich gedacht habe, okay, Elvis ist irgendwie nicht cool. Warum nicht? Ich finde den mega cool. Mhm. Ich finde, es gibt keinen cooleren Menschen als Elvis.
Und damals konnte man sich ja auch nicht so leicht, heute könnte man sich in irgendeine Chatgruppe begeben, so ein Fanforum oder was weiß ich, wo man sofort merkt, boah, ich bin nicht allein, bin da perfekt aufgehoben, der ist wirklich cool, weil der und der und der sagt es auch. Aber als Teenager kann man natürlich sich sehr schnell sehr einsam fühlen, wenn man so ein bisschen neben dem Gleis im Allgemeinen läuft.
Das war auch so und ich bin dann eigentlich abgerutscht und bin dann in diese Psycho-Billy-Rockabilly-Ecke und habe gedacht, da hat Elvis, ist Elvis zumindest ein Hero, wird nicht gehört. Aber die Musik war schlimm. Mhm. Das hat mich dann auch wieder nicht. Aber da war ich so, da ging es dann auch zum ersten Mal los, dass ich meinen Haarschnitt verändert habe. Also oben länger, Seite kürzer, war aber eher so ein Flat, also so steil nach vorne, sehr kurz geschnitten und ich konnte mit der Musik aber nichts anfangen. Und dann war das auch so eine Bewegung, die mir auch nicht gefallen hat. Aber es war zumindest so, okay, es gibt noch junge Menschen, wo Elvis zumindest eine Bedeutung hat.
Und so einen schönen Vortrag halten im Klassenfahrtsbus wie ohne Elvis wird es eure Helden und Heldinnen hier alle gar nicht geben, weil der, so macht man natürlich
das, nicht. Ne? Die Reife hatte ich, also nicht. Ja, da war es eher so, ey, ja, keine Ahnung, das ist ein falscher Tape reingekommen. So, rausgerinnt und dann noch mehr versteckt. Aber natürlich, ich hatte Freundinnen und die mussten das dann, da ist es dann durchgescheint. Die haben dann schon gecheckt. Es war also nie so, dass mein Zimmer, mein Jugendzimmer vollgekleistert war mit Elvis. Das ist bis heute nicht so. Bei mir ist jetzt nichts, klar, du siehst eine abstrus große Plattensammlung bei mir. Und es gibt sicherlich das ein oder andere Artefakt, ein Original-Elvis-Teil. Wie so eine kleine Fliese oder wie ein Ausweis oder eine Visitenkarte von Elvis.
Ja.
Die sind da, aber nicht so, dass ich einen riesengroßen Elvis irgendwo hängen habe oder eine Wand voll mit einem Elvis-Foto nebenan. Mhm. Das habe ich nicht.
Jetzt hätte es ja sein können, dass dich dieses Erlebnis, du hast jetzt gerade das von der Klassenfahrt erzählt, dass einen das dann so vom Weg abbringt und dass man sagt, ja komm, war jetzt auch eine Schwärmerei und der ist ja auch tot, von dem gibt es keine neue Platte, den kann ich auch nicht irgendwann mal sehen, der kommt nicht nach London, München oder Stuttgart, ja. Also Konzerte werde ich von dem nicht mehr erleben, dass man sich so langsam von dieser Schwärmerei oder Leidenschaft so entfernt. Bei dir ist es aber das Gegenteil eigentlich eingetreten oder gab es irgendwann auch mal so eine Delle, dass da tatsächlich dann... ja, andere Dinge wichtiger waren.
Nee, es war, die Musik wurde wichtig. Also was ich mitgenommen habe, ist, dass Musik für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt wurde. Mhm. Also Elvis hat, wie soll ich sagen, es war in der Zeit, ich glaube, wenn man als Kind dann Teenager wird, dann geht man durch eine schwierige Zeit.
Oh ja.
Und Elvis war da so mein Therapeut. Also er war zu der Zeit schon mein bester Freund. Weil ich hatte das Gefühl, er hört mir zu. Oder ich kann ihm zuhören. Er war so für mich so nah, weil ich habe dann Songs aufgelegt und dann in meinem Kopf gingen dann meine Probleme durch meinen Kopf und er hat mir Ruhe gegeben durch seinen Gesang und durch die Art, wie er Musik oder wie er gesungen hat. Und das war dann, wo ich festgestellt habe, boah, Musik kann für mich ein Ventil sein. Mhm.
Selber da auch schon Musik gemacht?
Gitarre. Das war dann gleich klar. Also eigentlich kam das mit Elvis natürlich. Ja. Elvis spielte Gitarre in den ganzen Filmen. Also das war dann immer so sonntags zu Oma gefahren.
Ja, stimmt, da kam
und dann kamen die Filme. Mhm. Die kamen immer Sonntag 15 Uhr. Ja. So. Und dann wurde immer so getimt, dass wir da nicht spazieren gehen, nicht auf den Friedhof, sondern 15 Uhr sind wir bitte zu Hause und schauen einen Elvis-Film an. Und er hatte ja immer eine Gitarre umgehabt. Ja. Ne? Und deswegen war klar, dass ich Gitarre lernen möchte.
Ja.
Und das war schon mein Antrieb, Musikinstrument zu lernen.
Und weil du gerade so gesagt hast, dieses Gefühl, Elvis war bei dir, so ein bisschen wie mein Freund Harvey, also dass da wirklich einer war, mit dem du, so ein imaginärer Freund, mit dem du so durchs Leben gegangen bist und der dir geholfen hat.
Das ist, er hat mich halt berührt. Also ich habe so festgestellt, ich habe viel andere Musik natürlich auch gehört. Ja. Man kann nicht sagen, dass ich alles andere abgelehnt habe, sondern ich habe natürlich auch diese tollen Top 1000 X und wie sie alle hießen, diese Hitparaden, auf die man als Jugendlicher hingeschwärmt hat. Jetzt endlich, da kommt mal alles und Hot Rotation, wie es heute gab es ja nicht in der Form und so. Das war ja alles, es gab besondere Radiosendungen und man hat durchs Radio gelebt. Das war ja, Radio hat einen ganz anderen Stellenwert noch gehabt. Auch gerade in Bezug neuer Musik. Und deswegen, ich habe viel gehört. Ich habe Rio Reiser gehört, Police, Sting ist ein Künstler, den ich wahnsinnig schätze. Aber der Kern allem, und es war so, Elvis berührt dich wie kein anderer.
Ja.
Es ist unfassbar. Ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich ihn singen höre, wie es ihm geht. Ich habe Gefühl gehabt, wenn er singt, ich konnte über gewisse Songs von ihm meine Probleme lösen.
Ja.
Für mich. Im Selbstgespräch, in dem ich ihm zugehört habe, dann sind meine Gedanken losgegangen und das fing sehr früh an. Und dann bin ich los und dachte, jetzt möchte ich den aber live sehen. Mhm. Ich wusste, er ist tot.
Mhm.
Aber es gab ja Menschen, die das gemacht haben. Und dann bin ich, gucke ich mir jetzt alles an.
Und jetzt kommen wir an einen Punkt, der ist so interessant. Ich habe ja, als ich dich begrüßt habe, gesagt, du bist Deutschlands bester Elvis-Interpret. Zum einen hast du dir diesen Titel ja wirklich ersungen und ertanzt. Das ist schon ein bisschen her, 2012. Aber darf man weiterführen, diesen Titel, oder?
Ja, wie Weltmeister? Es ist von Time Warner und der wurde nie wieder gemacht.
Ja,
die haben den einmalig gemacht und deswegen habe ich den inne und es gibt auch gerade keinen.
Sehr gut.
Das, wirklich.
Nein, aber wichtig ist der Begriff Interpret.
Ja.
Also, und eben nicht, ich gehe zu einem Elvis-Double oder zu einem Imitator. Und ich weiß, dass dir das auch ganz, ganz wichtig ist. Nehmen wir die Begriffe mal. Was unterscheidet den Elvis-Interpret vom Elvis-Double? Nehmen wir mal die beiden.
Also ein Elvis-Double ist natürlich die Frage. Ein Elvis-Double muss ja noch nicht mal singen können.
Ja.
Also wie weit
der muss nur so aussehen.
Genau, es gibt optische Double, die dann sagen, wir brauchen da irgendwie so einen Elvis für einen roten Teppich oder für so eine Spaßveranstaltung. Das wäre für mich in erster Linie Double oder für eine, verstehen Sie, versteckte Kamera oder so ein System. Und dann gibt es den Imitator, der ja die Imitation macht.
Der versucht zumindest zu singen.
Genau, also ich sag mal, der Hauptjob als Imitator ist zu sagen, ich imitiere die Person. Das heißt, jede Bewegung, jede Handbewegung, wie die Stimme geformt wird, wie der Ton geformt wird, wo er geformt wird, wie ist die Vocal Line im Song von Elvis, wo singt er hoch, wo geht er runter, wo steckt er, wie stark sein Vibrato ein und wie nicht. Das ist für mich Imitation. Also wirklich, wo ich versuche, ein Abzug zu sein, mhm. ein hundertprozentiger Abzug mhm. zu sein.
Und jetzt kommst du als Interpret. Das heißt, das ist eine Mischung aus Nils und Elvis. Oder wie?
So kann man es, man könnte es so nennen, weil es waren immer so Spiele, die Leute sagen, ja, aber du siehst so aus wie Elvis, du trägst die Klamotten wie Elvis. Und denke ich, ja, weil ich eine wahnsinnig große Leidenschaft dafür habe. Das ist, ich finde ihn auch einfach einen wahnsinnig coolen Mann, muss ich einfach sagen. Also das toppt halt niemand. Ich habe noch nie einen Künstler gesehen, der so eine unfassbare Aura hatte und der sich so cool gekleidet hat, seine Zeit entsprechend cool. Ja. Also, und beim Singen allerdings, bei Musik, und ich habe dann, wie gesagt, Gitarre gelernt, habe auch angefangen zu singen und, und da habe ich festgestellt, das, was mich bei Elvis so fasziniert, ist ja, dass er mich berührt hat durch seinen Gesang. Ja. Ich kann keine Emotionen faken. Das geht ja nicht. Ich kann doch nicht wissen, wie es dir jetzt gerade geht und müsste jetzt sagen, ich kann dir nicht in deinen Kopf, natürlich, wenn du singst und da singt jemand mit Herzschmerz, aber ich muss den ja bei mir empfinden. Ich kann ja nicht in ihn gehen und sagen, vielleicht war das die Trennung von Priscilla oder war es die Geburt seiner Tochter oder war es der Tod seiner Mutter. Das geht nicht. Und dann, wenn ich mich darauf konzentriere, auf mein Gefühl und den Song zu meinem Song machen möchte, dann kann ich mich nicht mehr darauf zu konzentrieren, jemanden zu imitieren.
Das heißt, der Imitator kann das auch nicht leisten, was du gerade gesagt hast.
Für mich nicht. Ja. Ich bin keiner, der das urteilt. Es geht um das war auch das, was ich dann gemacht habe. Ich bin groß und habe mir Kollegen angeschaut. Also damals waren es keine Kollegen. Damals waren es sie Künstler und ich war Zuschauer, Besucher. Ja. Und dann war es immer so, ja, dem einen dachte ich, ja, der sah ganz gut aus, hat sich gut bewegt, aber hat mir jetzt gar nicht gefallen. Ja. Schlussendlich über allem stand immer, es hat mich nicht berührt.
Und wäre es auch möglich gewesen, das zu tun, was du jetzt machst, aber ohne quasi so auszusehen wie Elvis? Ne? Du hast jetzt die Koteletten, du hast die Haare, du hast die Anzüge, du hast die... So, weil du hättest ja auch sagen können, ich bringe diese Emotion auf die Bühne, ich bringe seine Musik auf die Bühne, aber ich will dabei viel mehr Nils bleiben, weil jetzt sagt ja dann doch jeder, ey, hast gesehen, Elvis ist gerade beim SWR zur Tür reingelaufen.
Respekt für die Frage. Wow, ich habe so viele Fragen gehört. Das ist zum ersten Mal eine Frage, die mich jetzt auch im Kern erwischt. Warum eigentlich? Weil ich hatte nie die Not. Ich hatte eine Band, ich habe mit dieser Band gespielt und es war nicht so nach dem Motto, zieh ein Kostüm an. Sondern es war für mich einfach, vielleicht, ich kann es nicht mehr sagen, weil es ist so lange her. Ich weiß nur eins, ich habe jetzt erst umgezogen aus dem Büro raus mit meinen ganzen Klamotten in den Keller und habe im Keller einen kompletten Bereich freigemacht und mir einen 5-Meter-Schrank reingebaut, weil die Kostüme nicht mehr reinpassen. Ich finde die unfassbar schöne Kostüme und ich liebe sie. Und ich weiß es eben nicht, ich bin schon mal irgendwo auf einer Hochzeit aufgetreten, wo ich Gast war, wo ich sage, komm, sing einen Song mit der Band und so, wäre cool. Und ich mache den Elvis dann auch mit Vollbart, weil ich gerade Pause habe und ich bin zu faul zum Rasieren und dann habe ich halt mehr Haare im Gesicht und habe dann nur ein Hemd, einen Anzug an, einen klassischen Anzug, wie man auf eine Hochzeit geht und habe gesungen. Und warum ich das, war das vielleicht ein Schutzschild, war es so eine Art Schutz, ich kann es nicht wirklich sagen. Ich weiß, einerseits liebe ich jeden Anzug, den ich habe und es hört nicht auf. Ich möchte noch mehr. Und am liebsten hätte ich alle, die er je hatte. Also ich kann jedem Anzug was abgewinnen, egal wie komisch er ist und wie krass er ist. Aber natürlich, es hätte mir sicherlich viele Dinge verändert, hätte ich das nicht getan. Die Frage ist, also es ist einfach, ich liebe es. Und vielleicht brauche ich es, vielleicht brauche ich es auch nicht mehr. Ja. Aktuell bin ich so, dass ich sage, ich ziehe sie gerne an und sie machen was mit mir. Es ist wie eine Meditation, bevor ich auf die Bühne gehe. Es ist so, ich ziehe es an. Ich würde aber trotzdem nicht sagen, dass ich Elvis werde.
Ich hab dein Buch gelesen, heißt Living Elvis, ein Leben für den King. Ja. Und da erzählst du deine Geschichte. Und ich hätte jetzt viele Zitate mir mal anstreichen können. Hab's auch gemacht, wie du siehst. Hab dein Buch ein bisschen, hab's nicht gut behandelt, aber sehr gern gelesen. Hier steht, oder du schreibst, je älter ich wurde, desto jünger wurde Elvis für mich. Weil er nicht mehr ist, bin ich sein Vertreter, seine Stimme, seine Botschaft. Da muss ich sagen, das hat ja fast schon was Religiöses. Du bist sozusagen sein Stellvertreter auf Erden. Also da muss man das war mir dann in dem Fall sogar fast ein bisschen zu dick, weil ich dachte kommst du damit klar? Also
damit meine ich aber was anderes. Damit meine ich eben nicht ein vertreten heißt diese Emotionen, die er reingepackt in die Songs, das weiterzutragen.
Ja.
Die Tiefe, die Schwere, die er hat in den Songs, der konnte. Natürlich gibt es Songs, da brauchen wir nicht drüber reden, es gibt Rock'n'Roll-Songs aus den Anfängen von Elvis, die haben jetzt, da brauchen wir nicht über Tiefe oder Schwere oder irgendwas reden, aber es gibt ganz, ganz viele Songs, ob es The Suspicious Minds ist, ob's also In The Ghetto, Always On My Mind, Are You Wrong Some Tonight, da ist eine Botschaft dahinter. Mhm. Und die spürst du, wenn du den Text liest, denkst du, naja, 50er Jahre Text oder 60er, 70er Jahre Text. Aber wenn du ihn dazu singen hörst, hat er, ja, da ist da was dahinter. Und dies, weil es werden viele Songs einfach nur konsumiert. Mhm. Und da bin ich vielleicht ein bisschen freaky unterwegs. Für mich ist Musik weit mehr als ein reines Konsumprodukt. Mhm. Also darf es sein und in gewissen Momenten, und das, da ist Elvis halt toll drin, weil Elvis hat so eine Bandbreite, dass du mit ihm Party machen kannst, ja, du kannst mit ihm wahnsinnig verliebt sein, du kannst, mhm, mit ihm traurig sein, er bietet dir alles, er hat Gospel noch gemacht, also, mhm, du kannst tief religiös sein mit Elvis. Das bietet kein Künstler. Mhm. Ne? Also er hat Auszeichnungen, 5 Hall of Fames ist er drin mit Country, Rhythm and Blues, ja, Rock und weiß ich was. Und das habe ich damit gemeint. Okay. Eher, im Endeffekt, ich, ja, sehe ihn mich schon als so eine Art, naja, Missionar. Mhm. Ich möchte, dass es, er ist der Ursprung, es muss, weil natürlich, er existiert weiterhin, es gab jetzt die Filme, es gab, mhm, einen Spielfilm, es gab jetzt eine neue Dokumentation über ihn, es kommt immer wieder was Neues raus. Aber ihn zu erleben mit der Emotion, mit dem, was ihn ausmacht, ich finde nicht, natürlich Koteletten, Gürtel, Anzüge, das, mhm, sind alles, er war ja weit mehr als nur ein Sänger. Aber der Ursprung ist seine Emotion. Mhm. Das, was der auf der Bühne geleistet hat, das haut dich weg. Deswegen, ja, war die Faszination auch so krass.
Das Coole ist ja, also so verstehe ich es. Wie gesagt, so, ja, jetzt geschrieben habe ich gedacht so,
erstmal, wenn man da aufhören würde, es lesen, genau, dann denkt man,
genau,
wow, der, ja, aber ganz schön,
ja, so ein bisschen, ganz schön was locker. Ja, ist so ein bisschen drüber, ja, vielleicht im Laufe der Jahre ist da ein bisschen was passiert, aber so verstehe ich es natürlich. Und wie gesagt, wenn man das ganze Buch liest, dann ist das ist ja auch mit viel Humor und Selbstironie, ja, auch geschrieben. Da fängst du dich da dann schon auch wieder ein. Aber was wir natürlich auch sagen müssen, für alle, die dich jetzt nicht kennen oder mal auf der Bühne erlebt haben, es funktioniert wahnsinnig gut. Also diese Emotion kommt so rüber, dass das Publikum, mhm, komplett ausrastet, und zwar nicht nur hier bei uns in Deutschland. Du hast eine fantastische Frankreich-Tournee gemacht 2024. Du streckst jetzt überall hin die Fühler aus, und es ist, ja, wirklich so, dass da unheimlich was passiert mit dir. Also das sieht man dir ja dann auch an, dass es dir manchmal extrem nahe geht auch. Du bist ja echt überwältigt. Und das Publikum eben auch. Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, löst du, das, ja, möchte ich damit nur sagen, du löst es auf der Bühne auch ein. Und was wollte ich? Ich bin vorher noch an einem Punkt hängen. Deine Eltern, wir haben noch nicht über deine Eltern gesprochen, nämlich wie die das weiter begleitet haben, beziehungsweise im Buch, da habe ich immer ein bisschen schmunzeln müssen. Du hast eigentlich immer wieder deine Mutter doch gefragt, könnte Elvis nicht vielleicht, mhm, doch mein Vater sein? Weil du bist in den USA geboren.
Das hätte alles sein können.
Und ja, du bist, ja, da aber echt hartnäckig geblieben.
Das hätte alles sein können. Es war ein Wunschdenken.
Ja, voll.
Also es war natürlich viel Wunsch dahinter, und vieles hat er mir auch erklärt. Warum reagiere ich auf diese Person so? Und keiner, ja, in meinem Freundeskreis, weil die kam natürlich zu mir, und dann irgendwann habe ich auch, also wo die klein waren, habe ich die, mhm, gespielt, die Platten bei mir.
Mhm.
Ja, ja. 8 und so, da, ja, hatte ich noch keine Scham.
Genau.
Und aber keinen hat so berührt wie mich. Mhm. Und alle haben einfach weitergespielt und waren laut in den Songs. Du kannst doch jetzt nicht laut spielen, die hören, mhm, gerade Elvis an. So. Mhm. Und natürlich ist es schwierig, wenn ein Kind, auch zu der Zeit, denken die Eltern natürlich auch, ist der hängen geblieben?
Mhm.
Und da ist mein Vater natürlich, war so eine klassischere Vaterfigur der, mhm, damaligen Zeit. Und da habe ich dann so gedacht, okay, dann, er kann es nicht sein.
Mhm.
Dann kann er nicht mein Vater sein. Dann muss, mhm, dein Vater Elvis sein. Und das kann ja sein, weil er hat getourt, und ich habe es ja dann später sogar noch, wo ich dann nochmal seine ganzen Tourpläne angeschaut habe, geguckt. Und das, er war in der Region unterwegs, wo wir gewohnt haben, im Norden von USA. Also es hätte... Und dann hat er gesagt, komm, sag's halt. Das ist auch für mich.
Ja.
Mama, sag's mir doch einfach. Ist okay. Ich werde auch keine Ansprüche an Elvis Trust. Ja. Ist mir egal. Ich will nicht Grayson haben. Ich möchte nur verstehen, was mit mir los ist.
Ich wäre bei diesem Gespräch so gern dabei gewesen, Nils. Was deine Mutter muss. War sie beleidigt? War sie geschmeichelt?
Nein, ich glaube, sie war einfach nur. Sie fand es, glaube ich. Sie hatte Verständnis, fand es süß.
Ja.
Ich habe das ja dann auch nicht mehr wiederholt für, mhm, sie. Ich habe das ja dann irgendwann mal traurig zur Kenntnis genommen, dass es wohl nicht so sein wird. Und habe es für mich dann akzeptiert und, mhm, habe dann weitergesucht, warum,
ja,
dieser Mensch mich so fasziniert.
Ja. Vielleicht muss man manche Dinge dann auch nicht mehr hinterfragen, nee, sondern einfach sagen, da hat irgendwie der Blitz eingeschlagen bei dir und Elvis, und die Verbindung ist da, und du hast lang dann in einer Coverband gespielt, also du hast so eine normale Muckerkarriere,
ja, nebenberufliche Muckerkarriere,
genau,
gemacht.
Ja. Ja. Und dann gab es diesen Geburtstag deiner Schwester.
Ja.
Da Hast du den Elvis dann mal rausgeholt?
Ja, da dachte ich, das kannst du machen.
Ja.
Weil das ist geschützter Raum,
genau.
Safe Space, da ist egal, wie gut oder schlecht. Da kannst du es im Notfall immer sagen, hey, das war ja auch nur
eine
Persiflage.
Ja.
Es war jetzt nicht ernst gemeint. Mhm. Aber natürlich habe ich es ernst genommen.
Mhm.
Es war so, auch jetzt weiß ich, es war Mittel zum Zweck. Mhm. Ich möchte mich testen. Aber hatte nicht den Mut. Elvis war viel zu groß für mich.
Ja.
Und dann habe ich es gemacht und da kam die Resonanz.
Und die war... So,
mit Buchungen. Und ich so,
Buchung.
Ist nicht euer Ernst? Und dachte, ihr habt getrunken, vielleicht. Ja. Also reden wir morgen nochmal, wenn ihr nicht mehr getrunken habt.
Du warst da aber noch ganz Nils. Da hattest du noch nicht irgendwie, oder sind da schon die Koteletten gewachsen oder irgendwas? Warst du da schon irgendwie in der Metamorphose?
Naja, ich habe ja immer wieder probiert. Die Metamorphose war ja immer wieder ein Versuch, der gescheitert ist.
Mhm.
Auch Eltern, wo ich älter war, auch nochmal mit Färben. Und ich dachte, boah, das sieht ja aus. Also mit Tönen war das.
Ja.
Und
da läuft dir dann die Soße aus dem Haar.
Vor, bevor es auf die Bühne ging.
Mhm.
Das war der Ursprung, da war noch keine optische Verwandlung zu Elvis.
Mhm. Aber dieser Geburtstag deiner Schwester war schon so ein, war der Schubser, den du da gebraucht hast oder dir selber ja gegeben hast.
Mir selber gegeben. Aha. Sie war die Plattform. Sie hat mir die Plattform gegeben, fand es auch lustig. Und es war dann so unter dem Motto, hey, aber sie viele kamen her und sagten, boah, dein Bruder, der kann aber gut singen. Wow, was der macht. Und Elvis hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber es war richtig geil.
Ja.
Und dann dachte ich, das war für mich so zwei Punkte. Ich gehe auf die Bühne, ich schaffe Elvis in Fokus dadurch, dass Leute sich wieder mit dieser Figur Elvis auseinandersetzen, die cool finden. Was mir in meiner Kindheit nicht gelungen ist.
Ja.
Elvis, also bitte hör auf, das hat meine Oma. Und da war es plötzlich eine Wandlung. Plötzlich war so, der kann was, für mich eine Bestätigung, okay, ich bin wohl nicht ganz schlecht. Und sie haben Elvis ernst genommen.
Mhm.
Das waren so zwei Punkte, die ich darüber geschafft habe.
Und jetzt ist es dein Hauptberuf und
ja.
Du bist sehr, sehr erfolgreich. Wie wichtig war, dass du bei diesem Elvis-Contest mitgemacht hast, 2012, dass du dir diesen Titel geholt hast? Hat das auch nochmal dich da bestätigt? Ich glaube, du bist gar kein Freund von Castings, Contests. Nee. Irgendwie ist ja auch immer sehr subjektiv, wer sitzt da in der Jury, wer entscheidet, aus welchen Gründen. So, ist ja immer sehr...
Es gäbe kein Elvis, wenn es Contest mehr.
So, genau.
Ja. Deswegen halte ich per se nichts von Contest.
Ja.
Ich wurde dann mehr oder weniger reingeschubst.
Mhm.
Also meine Band hatte mich da angemeldet und damals war das noch nicht so mit Datenschutz und Rückbestätigung über E-Mail und so, sondern ich war einfach angemeldet und klar, ich hätte noch aussteigen können.
Ja.
Aber dann war das so, ich selbst hätte es nicht getan, vor Angst zu versagen, vor Angst vor Vergleichen, vor Angst vor dieser Szene, zu wissen, wer gibt es da überhaupt noch, der das macht, weil wie gesagt, Internet war damals nicht so stark, wie es heute ist. Es war nicht so tief.
Ja.
Es gab alles schon, es gab Facebook, es war alles da, also Social Media gab es schon. Und dann war ich drin und war dann auch gleich über die erste Hürde hinweg und dachte ich, ja, jetzt ist der Fall ja nicht mehr ganz so groß.
Mhm.
Und so ging es immer weiter. Der Fall wurde immer geringer. Und irgendwann dachte ich, war in meinem Kopf, jetzt will ich gewinnen.
Ja.
Wo ich auch wusste, wer meine Mitstreiter sind.
Mhm.
Da war dann schon so, wo ich gedacht habe, da ist ein Potenzial da, das kannst du holen.
Aha.
Also das kannst du jetzt gewinnen. Und dann dachte ich, das ist das Schlimmste, einen Contest zu machen, ihn nicht zu gewinnen.
Ja, das stimmt.
Ja. Und dann habe ich gesagt, das holst du jetzt das Ding. Und das war... Ich habe das ja auch, ich wurde erwischt im Endeffekt, weil es wurde dann am Ende war es ein Jury-Vote und mit einer Auszählung, mit einem Publikums-Vote, das online gemacht worden ist. Das heißt, ich musste gedulden. Es waren noch drei im Rennen, ich war einer der letzten drei und dann kam dieser Anruf. Es war Sommer, das weiß ich noch, oder Frühjahr, es war Mai und ich weiß nicht, wo ich unterwegs war.
Ja.
Und dann hat es mich komplett, und das war schon so, der Punkt war, Interpret.
Ja.
Das war der Punkt. Sie haben ja gesagt, sie suchen jemanden. Man durfte so aussehen wie er.
Ja.
Aber die Zielsetzung war, dass sie die Qualität der Interpretation gesucht haben.
Genau. Und da sind wir wieder an dem für dich wichtigsten Punkt. Das war eben kein Imitator.
Genau.
Oder Parodie und Klamauk oder so. Sondern da ging es dann schon um den Elvis, den du auf die Bühne bringen wolltest. Du hast es dann gewonnen. Hast eine USA-Reise dann auch machen dürfen, die du in diesem Buch sehr witzig beschreibst. Kann man dann in Ruhe nachlesen.
Ja.
Und danach hast du dann aber auch voll auf diese Karte gesetzt.
Ja.
Da war für dich dann klar,
Das war tatsächlich, wo ich gesagt habe, ich höre mit allem anderen auf.
Ja.
Ich habe festgestellt, ich kann nicht AC/DC singen und Elvis.
Ja.
Ich kann nicht Robbie Williams singen und Elvis.
Mhm.
Das geht nicht. Ich möchte jetzt, und ich war auch nicht mehr bereit, mit Musikern zu arbeiten, die das, es ist keine Klage gegen Coverbands
ja.
und so, aber wenn ich jetzt mich auf was spezialisiere, dann versuche ich natürlich auch als Musiker diesen Sound zu erstellen, den es braucht. Und bei einer Coverband ist immer so, machen wir auch, aber bis zu einem gewissen Maße, weil wir spielen danach Helene Fischer, dann kommt das. Also das ist immer so, ne? Und da waren für sich, nee, ich möchte Leute, die sich auch committen. Ihr müsst euch jetzt committen. Es hat mir vor allem geholfen, Musiker zu finden.
Ja.
Weil natürlich konntest du hinlegen, pass mal auf, ich bin nicht hier irgendein Hans Dampf, sondern ein amerikanisches Unternehmen hat mich ausgezeichnet. Also ich möchte hier, und natürlich hat es mir Tür und Tor geöffnet für Veranstalter und Theater und so weiter. Das wäre alles ohne das ein bisschen schwierig geworden. Da bin ich mir sicher.
Und dann, glaube ich, weil wir vorher Metamorphose gesagt haben, also die Verwandlung, am Anfang war das noch ein bisschen dilettantisch, du hast gesagt, mit Tönung, da lief dir, glaube ich, dann schön die Soße ins Gesicht beim...
Mit angeklebten Koteletten.
Und die angeklebten Koteletten sind immer flötengegangen. Erzähl mal, wie war das nochmal, wie dir während des
Auftritts? Ich schwitze sehr, ich bewege mich auch sehr viel auf der Bühne. Ich muss Musik spüren. So. Und ich hatte also mit Mastix und wirklich hochwertigst, also wirklich hochwertige, sehr teure Koteletten besorgt mit Mastix und wie man das macht, hat mich erkundigt und so. Die sahen auch gut aus.
Ja.
War alles gut. Aber ich schwitze, wie gesagt, noch sehr viel. Und irgendwann habe ich mich bewegt, und dachte, hatte einen weißen Jumpsuit an und dachte, was Dunkles irgendwie habe ich da links auf der Schulter. Und drehe mich um und dachte wirklich, es ist ein Tier. Eine Ratte oder irgendeine, aber dafür war sie zu klein. Eine Maus, keine Ahnung. Ich so erschrocken und habe dann festgestellt, ist die Kotelette, die so weg, dann mich weggedreht vom Publikum, dann nur noch mit der einen noch klebenden Kotelette gesungen und dachte, und ab da war das Vertrauen in dieses Ding auch verloren. Und man muss auch einmal sagen, es war, die Koteletten hatten eine gewisse Länge, meine anderen Haare hatten so eine gewisse Länge, man sieht es halt immer.
Ja,
und es gibt mir nicht die Freiheit.
Ja.
Und das ist das, was ich auch bei Künstlern liebe, ist, wenn ich sie arbeiten sehen darf. Das heißt, ich mag's nicht, wenn ein Künstler kommt erstmal auf die Bühne, ist top gestylt. Er darf am Ende, darf man jemanden sehen, dass er gearbeitet hat. Und ich liebe es. Ich liebe es, wenn die Schweißperlen von der Stirn gehen. Ich liebe es, wenn die Haare danach verwuschelt sind und wenn nicht mehr alles perfekt ist, weil ich dann denke, danke, dass ich dir zuschauen konnte, deine Leidenschaft beobachten durfte. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, die Haare werden länger, harte Koloration, dann ging es darum, welche überhaupt, ewig rumprobiert, blau, schwarz, schwarz und weiß ich was und so weiter. Koteletten wachsen lassen, Gott sei Dank. Mein Vater hat, glaube ich, 30 Jahre lang sich einen Schnauzer wachsen lassen und dachte, du wirst das nie kriegen. Und ich hatte am Anfang auch meine Probleme über diese Wangenknochen hinweg. Wuchs ist nicht so. Inzwischen sprießen sie Haare.
Vor kurzem hat mal eine Moderatorin, ich weiß nicht, vom NDR oder so, hat mal dran gezogen. Deshalb erspare ich dir, dass
das
ich glaube dir,
regelmäßig.
Dass man sagt, die sind nicht
regelmäßig. Viele glauben, es sind Perücke. Viele glauben, es sind angeklebte Koteletten. Ich kann immer nur sagen, also wenn man mich nach einer Show sieht, das hält keine Perücke. Keine Perücke schwitzt mit.
Stimmt,
daran erkennt man immer, trägt jemand Perücke oder nicht. Wobei ich das auch nicht verurteile. Ich habe halt Gott sei Dank Haare. Was würde ich jetzt tun, hätte ich jetzt Haarausfall? Würde ich deswegen sagen, ich singe mit Glatze und Koteletten? Weiß ich nicht. Ich bin da Gott sei Dank gesegnet.
Willst du damit sagen, dass ich keine Chance habe als Elvis-Interpret?
Vielleicht willst du das. Du legst anders aus. Brauchst du den Anzug?
Genau. Ich würde in deine, ich glaube, die wären mir zu groß wahrscheinlich sogar, oder?
Ja.
Du bist größer und du bist einfach viel Elvisiger als ich. Das ist so klar. Du stellst im Buch eine gute Frage. Wie lange kann man bis in welches Alter kann man Elvis bleiben?
Ich wollte es nie länger machen, wie er alt wurde.
Genau.
Da bin ich drüber hinweg.
Ja. Jetzt ist er auch schon länger tot, als er gelebt hat.
Und das ist wirklich so eine, war mir sicher, ich hörte auf. Mit 42 ist Schluss. Es geht nicht. Vielleicht, weil du noch Termine hast, spielst du bis 43. Aber so dieses, es muss vorbei sein. Weil, wie willst du das darstellen?
Ja.
Jetzt habe ich für mich, weil ich ja es für mich anders ausgelegt habe inzwischen. Also ich trage noch die Anzüge. Die Frage wird irgendwann kommen, wie lange trage ich noch Jumpsuits? Weil die werde ich irgendwann nicht mehr tragen. Ich finde, wenn du sie nicht mehr tragen kannst, weil ein Jumpsuit bedeutet natürlich, erstens brauchst du die Figur dazu, zweitens, da können Bewegungen dazu, weil nur rumstehen wie ein Ölgötz, dann mach was anderes. Dann gibt's vielleicht den Swinging Elvis, dann gibt's vielleicht was ich was, wenn ich dann merke, ich werde ruhiger, ich habe die Bewegung nicht mehr, die Kraft nicht mehr. Also ich habe mir die Tür wieder geöffnet.
Ja.
Nicht, weil ich denke, ich möchte es noch nicht aufhören, sondern natürlich will ich nicht aufhören, aber weil es mich... Es ist meine Therapie, meine tägliche. Ohne das wüsste ich nicht. Ohne dieses Ventil würde ich mir beim Biss abschließen, vor dem ich Angst hätte, wenn ich das zumachen würde. Und solange das da ist, Solange ich runtergehe und glücklich bin und diese Bühne ein Ort ist, in dem ich mich frei fühle und ich merke, dass ich Menschen glücklich machen kann und ich sie für 2 Stunden aus ihrem Mist rausholen kann und ihnen, egal was sie für Sorgen haben, rausholen kann, solange möchte ich das gerne weiterhin tun.
Du hast gerade gesagt, du hättest Angst, wenn du das Kapitel schließen würdest. Was macht dir da Angst? Dann doch zu viel Nils für dich plötzlich auf einmal.
Der Nils ist ja da, aber wie kriege ich diese ganzen, alles was mich bewegt, in meinem Inneren raus?
Ja.
Ohne Musik. Und irgendwie, klar kann ich sagen, geh in den Probekeller runter, spiel da für dich, das ist es nicht. Ja. Ich bin ein Bühnensüchtling. Mhm. Und ich habe mal gelesen, Menschen, die auf die Bühne gehen, sind nicht gesund. Das lasse ich jetzt mal so stehen, nicht gesund in krank und so, aber es ist was Wahres dran. Weil ein Mensch, der in sich ruht, der mit sich ausgeglichen ist, hat nicht das Bedürfnis, sich vor Menschen hinzustellen, zu sagen, gib mir Applaus. Und Applaus macht süchtig.
Glaubst du, dass das so ist?
Ich weiß es nicht, ich habe es gelesen, ich kann es nicht anders. Ich kann schon sagen, dass ich so gewisse Züge habe, die andere von meinen Freunden nicht haben. Wo ich dann denke, es ist schwierig. Es ist auch sauschwierig, auf eine Bühne zu gehen, vor 2000 Menschen zu singen, denen alles zu geben. Es geht nicht, alles zu geben, sich komplett zu öffnen. Mhm. Das war ja auch so ein Move, den ich erstmal lernen musste. Weil du bist in dem Moment sehr verletzlich. Wo ich noch Coverband-Zeiten hatte, hatte ich nicht ein Publikum, das mich per se will. Mhm. Sondern ich wurde hingestellt und da habe ich dann meine schmerzlichen Erfahrungen gemacht mit Anfeindungen von betrunkenen Menschen und sowas. Und das passiert dir jetzt nicht mehr, wenn du auf eine Bühne gehst, die Leute zahlen Eintritt, wollen dich sehen, da geht keiner rein, der dich weghalten möchte. So. Aber trotzdem ist es eine Öffnung. Ich öffne den Tag da auch irgendwie die Box der Pandora. Ein Schacht, den ich in mir öffne, der vielleicht zum Teil noch unbearbeitet ist in mir. Und deswegen funktioniert es. Es war auch so, ich habe lange einen Song gesungen, es war Always On My Mind, wo ich zur Band gesagt habe, wir setzen da immer noch einen zweiten Song, weil ich möchte kurz vorher entscheiden, ob ich ihn singen kann. Weil er hatte eine wahnsinnig starke Verknüpfung zu meiner Großmutter, zu meiner Oma. Mit der ich nicht aufräumen konnte, bevor sie gegangen ist. Also aufräumen in Form, ihre die Wertschätzung entgegenbringen konnte. Und ich konnte diesen Song nicht woanders hin programmieren. Er war fest dort. Und manchmal gab es Momente, da hat die Show mich so viel Emotion gekostet, mich so tag ein, dass bei dem es darf eine Träne rollen. Ja. Aber wenn du schluchzend und den Song nicht mehr erkennst, weil jemand zusammenbricht, dann ist es eine peinliche Situation für alle. Und dann habe ich immer gesagt, hier möchte ich raus. Also da möchte ich die Abbiegesituation haben, wenn es zu hart für mich wird heute. So, ich gehe da auch runter und bin leer. Ich bin völlig empty. Ich nehme mir nach immer noch eine Zeit für die Fans, weil ich weiß, nur wenn sie kommen, darf ich das tun.
Ist das auch wichtig, dieses zu den Fans gehen, dass die dann auch wieder checken irgendwann, das war nicht Elvis, sondern da gibt's einen, der steckt da drin. Also, dass du dich quasi wieder dann auch als Nils Strassburg dann mal
nicht gerne nur aus
geben
aus,
kannst.
Wirklich aus völligen, aus, das ist eine Dankbarkeit und ein Respekt, dass ich rausgehe. Wenn der Wunsch da ist und ich weiß, viele wollen ein Foto und das ist, ich kenne es ja doch von mir selbst, wenn ich zu Sting oder weiß ich was gegangen bin. Natürlich, irgendwie bin ich jetzt nicht der Typ, der Autogramme mag. Ich lasse mir Musikinstrumente unterschreiben. Das hat für mich mehr Wert, aber Selfie-Jäger war meine Zeit auch nicht. Das war noch nicht so, dass man so Selfies gemacht hat, aber es war schon schön, ihn von der Nähe nochmal zu sehen nach einer Show. Und zu sagen, so hat man so das Gefühl, ich habe den jetzt für einen kleinen Morgenlicht, nur für mich. Schön. Und deswegen habe ich gesagt, hey, das muss sein, ich gehe da raus, weil danke, dass ihr kommt. Und ich bin ein Normalsterblicher, ich bin kein, mit mir kann man reden, ich halte mich auch gern mit euch. Aber diese Geschichte mit dem, das ist Nils und kein Elvis, das habe ich ja selber. Ich gehe nie komplett casual raus. Ich trage sowas wie jetzt, so half casual, also Elvis casual, Elvis gewöhnlich, was er außerhalb der Bühne getragen hat, mache ich auch nach der Show. Erstens weiß ich, sie wollen ein Foto machen und natürlich würden sie es am liebsten im Jumpsuit machen. Den trage ich aber nicht mehr, der muss ich raus, der ist
verschwitzt.
Der ist verschwitzt. Ja. Und dann gehe ich in so einem Mixding hier raus. Ja. So. Und das biete ich ihnen, weil die möchten das und dann kriegen die das auch. Das ist immer eine Stunde. Und dann kann es auch nach einer Stunde noch nicht reichen. Nach einer Stunde müssen wir aber gehen.
Ja.
Das sind immer so Momente, wo dann das mir leid tut. Dass gewisse auf der Strecke bleiben, die dann sagen, na toll, jetzt stand ich hier ewig an. Dann denke ich, versuche mir immer Mühe zu geben. Ich versuche mit jedem zu sprechen. Das hat eigentlich eher dazu zu tun, danke, dass ihr diese Reise begleitet. Das ist das wirklich, warum ich rausgehe. Nicht, ich bin übrigens Nils und nicht Elvis.
Nein, klar, ist ja auch albern, das zu sagen. Aber bei manchen wird die Illusion vielleicht dann durch die Musik dann doch so stark und durch die Show, dass es dann vielleicht auch dir gut tun könnte, dann mal klar
hatte
in Jeans
auch.
Und Turnschuhen rauszugehen und sagen, hey, übrigens.
Hatte auch aber, so einen Fan, der konnte mich nicht anschauen, wenn ich nicht in Elvis war. Hat sich weggedreht. Weil dann ging so eine
alles
Illusion.
Alles zerbröselt. Genau. Ja, klirr und alles ist weg.
Das möchte ich auch nicht.
Hätte ich dich jetzt eigentlich fragen sollen, ob du uns mal was singst? Oder ist das für dich so ein No-Go, dass man sagt so, hey Leute, das ist hier...
Ja, das mit dem Singen, ich weiß, dass das immer so... Ich möchte halt nur dazu sagen, auch wenn ich singe, mache ich mich warm.
Ja.
Also ist das ein Sport?
Genau.
Das ist so, natürlich kann ich irgendwie was ansingen, aber eigentlich denke ich, ja, wenn man mich vorher fragt, dann singe ich mich warm. Ja. Und dann, weil ich...
Ich dachte, denke, warm reden ist gut.
Ja, reden ist ein bisschen was anderes als singen, aber... Ja.
Wenn du was ansingen möchtest, Nils, dann sing uns kurz was an. Wenn du sagst, geht nicht, respektiere ich es total.
Ich kann, natürlich singe ich gerne was.
Ja?
Natürlich
singe ich gerne was. Dann bin ich still.
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have.
Nils Strassburg, Deutschlands bester Elvis-Interpret. Nils, ich danke dir sehr. Es hat mir unheimlich Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Dankeschön. War sehr schön, hier zu sein. Danke für die Zeit.
Assenheimers Promi-Talk. Jede Woche neu. Auch in der ARD-Mediathek. SWR 4.